Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Eventa-Podcasts Menschen und Karrieren. Mein Name ist Martin Meyer und heute zu Gast bei mir ist Andrea Kapunek. Andrea ist Geschäftsführerin der Pflegeeinrichtungen der Haus der Barmherzigkeit für Wien und ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit.
Ja, Pflege ist ja ein ganz großes Thema, wird medial aus den unterschiedlichsten Facetten immer wieder beleuchtet, diskutiert, sehr, sehr gerne auch diskutiert von Menschen, die jetzt nicht so die Insider sind. Deswegen freue ich mich extrem, dass du uns heute hier ein paar Insights geben kannst und würde dich vielleicht bitten, so zu Beginn uns ganz kurz mal dich als Person vorzustellen und vielleicht auch die Organisation, für die du tätig bist.
Ja, sehr gerne. Also Andrea Kapunek, ich bin 57 Jahre alt, lebe in Wien, bin auch hier geboren und aufgewachsen, bin verheiratet, habe eine Tochter mit 32, die bald heiratet, also große Aufregung in der Familie, aber natürlich eine sehr freudige. Vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Für mich war der Berufswunsch, in meinen Brotberuf zu gehen, nämlich diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, schon seit ich denken kann. Also für mich war meine Kindheit und Jugend schon mit dieser Vorstellung, mal in der Pflege zu arbeiten, ziemlich eindeutig. Ich hatte eine Tante, also eigentlich ist es eine Freundin meiner Mutter, aber es war halt die Tante Carola und die war in einem Krankenhaus tätig im OB und die hat immer ganz tolle Geschichten erzählt, wie sie denn mit dem Team zusammenarbeiten und wie sie sich da kümmern gemeinsam, dass es den Menschen gut geht. Das war sehr tief verankert und für mich war klar, ich werde Krankenschwester und bin den Weg auch ziemlich straight durchgegangen. Habe dann 1987 mein Diplom gemacht im Wilmirenspital und war dann im AKH tätig, kurz auf einer internen Station, habe relativ schnell bemerkt, ich will Verantwortung, ich will Dinge ändern, ich will im System Beiträge liefern, die den Menschen Gutes tun. Und bin dann, habe dann geheiratet, habe meine Tochter bekommen und bin nach der Karenz relativ schnell dann in die Wiener Privatklinik gewechselt und war dort schnell dann auch in der Pflegedirektion. Also ich war mit 27 dann eigentlich in einer Managementposition, wo ich jetzt im Nachhinein gesehen mir gedacht habe, naja, ein bisschen jung, aber die Dynamik war da und ich hatte die Chance in dieser Wiener Privatklinik, die damals neu übernommen wurde vom Primarius Walter Eben, der selber Internist ist und hier eine sehr klare Vision gehabt hat, wie er diese Wiener Privatklinik in Zukunft sieht und auch führen will. Und habe die Chance gehabt, da mit so einem innovativen Chef Dinge zu tun und auszuprobieren, die ich sicher in einem normalen System nicht geschafft hätte. Und habe gesehen, dass Führung und Management meine Berufung ist. Und mache das jetzt, wie gesagt, seit, ich muss immer nachrechnen, also schon sehr lange, also 30 Jahre. Und habe dazwischen dann natürlich auch noch andere Stationen gehabt. Also nach der Privatklinik habe ich mich dann sehr bewusst in ein gemeinnütziges Unternehmen beworben, nämlich im Göttlichen Heiland Krankenhaus, das ja zur Vinzenzgruppe gehört, die damals gerade vom Ordensflair in ein modernes Management gewechselt sind. War dann 14 Jahre dort als Pflegedirektorin tätig, aber auch dann schon die letzten Jahre im Wertemanagement. Also für mich ist Kultur- und Wertehaltung etwas Essentielles. Und die Vinzenzgruppe hat das schon sehr früh erkannt, dass sie die Charismen ihrer Orden weiterführen in eine weltliche Situation. Und das nennt sich eben Werte- und Kulturarbeit. Und ich habe das ein Stück weit für mich entdeckt, dass das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist, Menschen zu begeistern und zu motivieren. Und habe dann die Chance bekommen, im November 2018 als Geschäftsführerin ins Haus der Barmherzigkeit zu wechseln. Das war eine sehr bewusste Entscheidung in die Langzeitbetreuung. Die Häuser in Wien, vielleicht ganz kurz auch da einen Ausflug hin. Wir haben drei Häuser in Wien. Eines davon ist ein klassisches Pflegeheim im 23. Bezirk. Ein kleines, sehr feines mit 65 Betten. Wir haben aber unser Herzstück in Wien, die zwei Pflegekrankenhäuser. Wir sind Sonderkrankenanstalten für Geriatrie. Ein Haus im 22. Bezirk mit 270 Bewohnerinnen und ein großes mit 350 bzw. 364 Bewohnerinnen, weil wir eine Kinderstation eröffnet haben letztes Jahr im 16. Bezirk. Und diese zwei Pflegekrankenhäuser sind von ihrer Ausrichtung her mehr als Langzeitpflege. Also wir können dort auch medizinische Versorgung gewährleisten, therapeutische Versorgung und natürlich auch eine sehr hohe Expertise an spezieller Pflege. Und das ist das, was mich gereizt hat. Aus dieser Akutwelt, wo alles sehr schnell ist und sich fast nur mehr um Zahlen gedreht hat, in einen Bereich zu wechseln, noch dazu in eine Geschäftsführung, wo ich selber auch nochmal Dinge entscheiden kann, die sehr rasch dann auch zu einem Erfolg führen könnten. Und das gelingt uns in einem wirklich wunderbaren Team sehr gut. Und das macht mir richtig Freude, auch wenn die Herausforderungen groß sind. Wir haben alle miterlebt, was Corona für uns alle bedeutet hat und gerade in der Gesundheits- und Krankenpflege und der Medizin natürlich wahnsinnige Einschnitte gebracht hat. Wir haben aber auch daraus gelernt und Chancen daraus gezogen. Ja, und jetzt bin ich in dieser Rolle und das bin ich, wie soll ich sagen, sehr froh und ich glaube, wir sind gemeinsam sehr erfolgreich. Zumindest zeigen das unsere Mitarbeiterinnen. Wir haben jetzt gerade wieder den ersten Platz im Gesundheitsbereich gemacht im Trend-Magazin.
Das habe ich gesehen, ja, ja. Also große Gratulation und toll, ja.
Genau, also das sind dann so die Highlights, wo wir auch daraus schöpfen, dass das, was wir tun und das, was wir gemeinsam tun, auch Erfolg bringt.
Wie du uns gerade erzählt hast, du bist schon sehr lange in dieser Szenerie unterwegs. Was hat sich denn da so verändert über diese letzten 20 Jahre? Kann man da so die 3-4 großen Themen benennen, die heute ganz anders funktionieren, wie zum Zeitpunkt deines Berufseinstieges oder wie du die erste Pflegedirektion übernommen hast?
Ja, da hat sich vieles verändert. Also man spricht ja von Paradigmenwechseln. Gerade in meinem Beruf, aus dem ich komme, in der Pflege, gab es ja dann schon so in den Ende der 90er Jahre ja eine Berufsgesetzänderung. Das heißt, die Gesundheits- und Krankenpflege wurde ja ein eigenständiger Beruf, unabhängig von Medizinanordnungen im Sinne der Eigenverantwortlichkeit. Und das hat natürlich in der Pflegewelt einiges in Bewegung gesetzt, bis hin zur Akademisierung. Wir sind zum heutigen Tag ja im gehobenen Dienst am Bachelor-Niveau, Gott sei Dank, angelangt. Und das hat natürlich viele Hürden gebraucht, dass man bis dorthin kommt. Was sich auch verändert hat, ist die Enthierarchisierung. Ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt viel besser geworden ist, dass die jungen Generationen der Medizin und auch der Pflege mit diesen hierarchischen Mustern wie fast militärischer Natur gar nichts mehr anfangen können und wollen und da auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Jeder hat natürlich seine Verantwortung und seine Beruflichkeit. Aber es geht um die Menschen, die wir zu versorgen haben und nicht um hierarchische Gedünkel. Das finde ich ist auch viel besser geworden. Also diese Berufsgrabenkämpfe, die man von früher kennt, glaube ich, sind grundsätzlich viel besser. Was hat sich noch verändert? Wir sind natürlich in der Gesundheitsversorgung sehr stark in Zentralisierungen hineingegangen. Das heißt, die Schwerpunktsetzungen in den Krankenanstalten, also auch damit die Spezialisierungen noch viel stärker vorangegangen. Es gibt das LKF-System, also die leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung, die dazu natürlich auch beigetragen hat, dass man sich sehr stark mit den Ausrichtungen der Spezialabteilungen auseinandersetzt. Und zum anderen gibt es halt das Sozialwesen, wo ich jetzt auch dazu gehöre. Und das sind leider Gottes immer noch zwei verschiedene Finanzierungstöpfe und das macht es nicht leichter. Also das eine gibt es Krankenhausfinanzierung, das andere eben Sozialwesen, Finanzierung der mobilen Pflege und der Langzeitpflege.
Mhm. Also was so mein Eindruck ist, wie gesagt, ich hatte diese Woche mein 25-jähriges Firmenjubiläum, also seit 25 Jahren beschäftige ich mich mit HR-Fragestellungen und natürlich haben wir auch immer wieder quasi mit dem Gesundheitssystem unsere Kundenbeziehungen, unsere Berührungspunkte. Aber was so mein Eindruck ist, und das würde mich interessieren, wie du das als quasi Teil des Systems empfindest, dass doch viel mehr zentral gesteuert wird. Also während früher doch es viele, ich sage einmal so kleine Königreiche, Kaiserreiche gab, ist das heutzutage doch anders. Das heißt, die Strukturen sind auch alle viel größer geworden und es wird viel mehr versucht, eben über zentrale Steuerung, zumindest einmal auf Länderebene, ja, vielleicht ist es die Ländergrenze übergreifend nicht so, aber zumindest auf Länderebene, dass da doch viel mehr zentrale Steuerung passiert. Erlebst du das auch so liege ich da falsch?
Nein, das ist durchaus so. Also die Leistungsplanung ist sicher nicht mehr so wie früher, dass jedes Krankenhaus alles anbieten kann, sondern da gibt es auch Regulative. Der österreichische Strukturplan Gesundheit gibt es für Österreich vor und die regionalen Strukturpläne Gesundheit natürlich jetzt für die einzelnen Bundesländer. Und gerade im Bereich der Schwerpunktkrankenanstalten, aber auch Standardkrankenanstalten gibt es eben Gott sei Dank spezielle Ausrichtungen. Und das wird immer mit den Gesundheitsplanern der jeweiligen Länder natürlich verhandelt und ausgerichtet. Und das macht natürlich Sinn, weil auch umso mehr man von etwas tut, lernt man auch sehr viel dazu. Das gehört sowohl für die Medizin als für die Pflege. Und die Krankenhäuser, die so Schwerpunkte haben, die profitieren natürlich extrem davon, dass hier Routinen und das Wissen, das fachliche Know-how extrem in eine höchste Expertise sich verwandelt hat. Ja. Und natürlich gibt es Routine-Dinge, die jedes Krankenhaus können muss, weil wir ja auch im Notfall ausgerüstet sein müssen. Aber grundsätzlich ist die Leistungsplanung Gott sei Dank besser koordiniert und abgestimmt, ist mein Eindruck.
Das hast du uns ja schön erzählt, sozusagen in einem sogenannten öffentlichen Spital begonnen, deine Karriere, also AKH habe ich gehört, aber auch, glaube ich, Wilhelminenspital, also einmal Stadt Wien, einmal quasi Bund. Wobei ich glaube, die Pflege ist ja auch im AKH quasi auf Wiener Landesebene sozusagen organisiert, bis dann in die Vinzenz-Gruppe gegangen und jetzt quasi im gemeinnützigen Bereich. Wobei ihr ja auch am Ende des Tages, glaube ich, ein Orden hinter euch dann steht, nicht wahr? Soweit ich das kenne. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die großen Kulturunterschiede, ob man, ich sage mal, für eine Gesundheitsorganisation, die dann doch irgendwo so aus dieser christlichen Tradition kommend arbeitet oder eben für eine Organisation im Landeseigentum? Oder ist das, kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Ich versuche sie mal ganz stark aus meiner Perspektive zu beantworten. Es ist meine Zeit im AKH, ich hatte das Glück, auf einer kleinen Abteilung tätig zu sein, war auch schon sehr angenehm, weil wir uns alle gekannt haben und weil damals im AKH, im alten AKH, noch so eine Art Pavillonsystem geherrscht hat. Und ich war auf der ersten medizinischen Abteilung, das waren, glaube ich, so um die 350 Betten, also ein mittelgroßes Krankenhaus, würde man heute sagen. Und das war auch damals schon eine gute Zusammenarbeit. Aber ich hatte null Ahnung, wer meine Chefs ober mir sind. Also es war sehr abgegrenzt von allem, wo ich sage, na gut, aber wer ist da noch? Wer kümmert sich da noch um das Unternehmen? Das war halt wirklich ein Nachteil. Und mein Wechsel dann in die Privatklinik hat gezeigt, dass eine sehr kleine Struktur natürlich extrem agil ist. Also alles, was angestanden ist und was wir ändern mussten, um uns für die Zukunft und die Gegenwart zu rüsten, war sehr rasch möglich. Und ich war ja im AKH, vorher habe ich viele Ärzte auch noch gekannt, die dann in der Privatklinik natürlich auch ihre Privatpatienten betreut haben, war ein extrem hohes medizinisches Niveau und die Pflege musste sich da einfach anpassen. Und da war es dann in unserer Hand, also uns Führungskräfte, wie wir umgehen miteinander und wie wir in Konflikten umgehen und wie wir Probleme lösen und das Teamgefüge im Ausgleich ist. Und das war eigentlich eine feine Zeit, weil ich gewusst habe, große Systeme sind nicht meins. Ich brauche ein kleines System, wo ich rasch wirksam sein kann. Und der bewusste Wechsel dann in die gemeinnützige Welt der Ordenskrankenhäuser war deswegen, weil die Privatmedizin ist halt auch eine harte Medizin. Also das muss man sich auch bewusst sein. Es gibt viele Möglichkeiten, aber auch viele Grenzen. Und das Göttliche Heilandskrankenhaus ist damals ja gerade vom Ordenskrankenhaus eben in ein Managementkrankenhaus gewechselt. Und was ich schon miterleben durfte, und das habe ich ein Stück weit bis heute auch noch in mir, ist, dass die Ordensfrauen, die die Häuser geführt haben, sehr auf ihre Mitarbeiter geachtet haben. Und auf eine wohlwollende Atmosphäre. Die waren streng auch, wie Orden halt auch sind. Die haben ziemliche Rahmenbedingungen und da wollen sie auch nicht, dass man die einfach verändert. Aber wenn man diesen Vorteil daraus entdeckt hat für sich und ich konnte das gut, ist so ein Sicherheitsgefühl. Nicht? Man spricht ja heute von modernen, oder eigentlich ist gar nicht mehr so ein modernes Modell der psychologischen Sicherheit. Das war in Ordenshäusern immer, die waren immer da, die Ordensschwestern und die Oberinnen, und haben geschaut, dass ihr Werk gut läuft und dass die Mitarbeiter, die man hat, dass die halbwegs gute Rahmenbedingungen haben, die halt möglich sind mit den gegebenen Strukturen. Und die Orden sind natürlich, die ziehen sich alle zurück aus ihren Werken, weil es keine Nachfolge mehr gibt. Und so Strukturen wie eine Vinzenzgruppe, die eben beides vereint, also eine sehr hohe medizinische Leistung, aber auch diese Wertehaltung, diese Charisma in der Orden noch ein Stück mitnimmt, die haben schon natürlich eine andere Wirkung auf Mitarbeitersysteme. Und das Haus der Barmherzigkeit hat keinen Orden im Hintergrund, aber die Erzdiözese. Also wir sind praktisch so ein bisschen im Schutze, auch da in einer spirituellen Welt, aber wir sind sehr weltlich orientiert und geprägt und versuchen aber gerade in der Werte- und Unternehmenskultur schon auch die christlichen Werte mitzunehmen. Ja. Und die Not der Zeit lindern ist eines unserer hauptsächlichen Ausrichtungen, zu schauen, was brauchen die Menschen gerade und wo können wir da auch Unterstützungen und Leistungen entwickeln, wie zum Beispiel Fridolina, unser Kinderhospiz, das wir im November 2023 eröffnet haben. Das ist natürlich unser Herzstück.
Das finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, viele Menschen, wenn sie das Wort Pflege hören, denken automatisch immer an alte Menschen. Aber ihr habt ja auch ganz konkret Angebote für die Jungen in unserer Gesellschaft, die Pflege bedürfen. Und da sieht man ja eigentlich, wie vielfältig ganz einfach diese Welt ist und wie unterschiedlichste Angebote. Ich hatte einmal das Glück, bei einer Veranstaltung bei euch im Haus im 16. Bezirk zu sein, und da wurde eben auch dieses Zentrum für pflegebedürftige Kinder damals präsentiert und hergezeigt. Das war, glaube ich, relativ kurz nach der Öffnung. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich erinnere mich auch, ich glaube, es haben damals die zwei Leiterinnen, wenn ich mich dunkel erinnere, sozusagen das auch wirklich mit so viel Herzblut präsentiert und erzählt, wie das sozusagen stattfindet. Das hat mich schon auch sehr, sehr berührt, ja. Das würde mich sozusagen, wir sind ja ein HR-Consulting-Unternehmen als Eventer, und daher beschäftigen uns natürlich immer massiv diese Fragestellungen, wie diese Personalseite in diesen Organisationen auch funktioniert. Pflege assoziiert man, glaube ich, heutzutage immer sofort mit Pflegenotstand, zu wenig Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Wie sieht denn das die Insiderin? Gibt es das wirklich in dieser Dramatik? Wird das teilweise auch übertrieben? Wo gibt es diesen Pflegenotstand? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Insights geben.
Ja, das ist auch ein Thema, wo ich gleich dazu sage, ich sehe den Pflegeberuf nicht als Notstand. Ich sehe ihn als einen der schönsten Berufe, die es gibt, weil er sehr vielfältig ist. Da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Es wird halt immer in der Dramatik, und das ist halt leider Gottes ein Stück weit auch fast notwendig, aufzuzeigen, was wir für Rahmenbedingungen brauchen, um gut arbeiten zu können. Und wenn man das nicht laut sagt und damit eben immer Drama machen muss, damit man gehört wird. Und das finde ich ein bisschen unfair diesem Beruf gegenüber. Und ja, es ist, wenn man in die Gegenwart schaut und auch in die Zukunft, wir haben nicht genug Personal für das, was wir leisten. Warum? Vor allem, weil wir die Dienstplanstabilität mit diesen vielen Ausfällen nicht gewährleisten können. Und das ist das, was die meisten Berufsangehörigen der Pflege wirklich stört, dass sie kein normales Privatleben haben, weil sie ständig auf Abruf sind. Und hier braucht es jetzt unabhängig von den normalen Arbeitsplatzberechnungen und sonstigen Berechnungsmodellen ausreichend mehr Ausfallskapazitäten. Das heißt, man bildet immer nur aus auf das, was man braucht, aber ohne daran zu denken, dass der immer noch ein Frauenberuf ist, dass wir
ohne
viele
den Sicherheitsbuffer sozusagen.
Genau, ja. Also man rechnet ja in der Personalverwaltung mit 20% Ausfall, da kommen wir nicht einmal mehr annähernd durch. Also wir sind bei 26-28% Ausfall, das wir eigentlich bräuchten, um gut und stabil arbeiten zu können. Und das ist das, was die Menschen einfach anzipft, dass sie ständig das Gefühl haben, ich werde dauernd angerufen, ich muss dauernd einspringen, wow, das ist ein Wahnsinn, und wenn ich aber es nicht tue, dann tut es niemand anderer. Also diese Hilfsbereitschaft ist ja da, aber irgendwann einmal reicht es halt dann auch den besten Mitarbeitern. Und was man aber schon dagegen tun kann, dass sich jedes Unternehmen schon anschauen muss, wie arbeiten die miteinander? Wie engagiert sind die Führungskräfte? Was haben die wieder für Rahmenbedingungen, dass sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeiten bieten, die Dinge zu tun, die sie gerne tun? Werden sie so eingesetzt, wie sie ausgebildet sind? Wenn ich sehe, dass immer noch hoch ausgebildete Pflegepersonen nach Kastel putzen müssen, weil die sind eh immer da, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, und wenn die ausfallen, die Abteilungshelfer soll halt die Pflege mitmachen. Also da denke ich mir, ihr habt nichts dazu gelernt, ihr werdet auch nie ausreichend Personal haben. Ich kann heute und hier sagen, dass wir alle Stellen im Unternehmen besetzt haben. Ja, das sind Einzelne, die nicht besetzt sind, weil wir gerade einen Wechsel haben. Aber wir sind voll mit den Stellenplänen. Wir haben Wartelisten derzeit. Und das zeigt einfach, dass wir den Willen haben, Stabilität zu bieten, Sicherheit zu bieten, Möglichkeiten zu bieten, der Weiterentwicklung. Bei uns kann man als Abteilungshelfer beginnen und bis zum Bachelor-Niveau gehen, bis hin zum Master. Da haben wir ganz viele tolle Beispiele. Und das, finde ich, ist Unternehmenskultur, dieses breite Spektrum zu bieten und auch Sicherheit zu vermitteln, dass wir miteinander diese Wege gehen wollen. Und ich glaube, das ist das, was in der Pflege in Zukunft der Gamechanger sein wird, dass die Unternehmen sich auf diesen Beruf, auf die professionelle Pflege einstellen müssen. Und alle anderen Tätigkeiten, die nicht mit Pflege zu tun haben oder auch andere Gesundheitsberufe, anderen Berufen zu übergeben.
Also das heißt eigentlich eine Fokussierung auf das, was die Leute auch wirklich machen wollen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn ich mich heutzutage entscheide, in die Pflege gehen zu wollen, und ich habe selbst ein paar Frauen interessanterweise, also Klammer auf, interessanterweise, die diesen Beruf teilweise am zweiten Bildungsweg jetzt auch erst sozusagen ergriffen haben. Aber ja, die wollen am Patienten arbeiten, die wollen jetzt nicht nach Kasten putzen. Also da bin ich voll bei dir. Jetzt hast du vorher ein bisschen beschrieben, auch die Größe eurer Organisation ist jetzt nicht ganz klein. Ich glaube, ihr habt so 1500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Summe, also ist schon natürlich groß. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem WIGEF, also quasi dem Wiener Krankenanstaltenverband, dann sind wir dort in einem Faktor 10 bis 20 davon, also sagen noch eine Null mindestens dazu. Das heißt, wie schafft man es als wirklich sehr große Organisation, aber auch noch diese Kultur zu schaffen? Ich denke mir, das ist ja wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen. Je kleiner, desto leichter geht das vermutlich, ne?
Also ich habe natürlich auch immer noch sehr viele ehemalige Kolleginnen, die in den großen Strukturen weiter tätig sind, die natürlich darum ringen, sich gut abstimmen zu können, dass die Aufträge oder auch die Fokussierung der strategischen Ausrichtungen dann wirklich bis zum mittleren Management ankommen. Und das ist, glaube ich, wirklich die Kunst, die eine Generaldirektorin Evelyn Köldorfer Leit gibt, da mit ihrem Team ordentlich stemmen muss. Und dieses Gefühl der Miteinbeziehung, also der Partizipation der Top-Führungskräfte, das ist sicher eine Riesenherausforderung. Und da bin ich immer sehr, da habe ich Hochachtung davor, dass man das trotzdem schafft. Ja? Und es ist natürlich alte Strukturen, verkrustete Strukturen, die sich in ein modernes System verwandeln, in der Größe, das braucht natürlich Zeit. Aber ich, wie gesagt, kenne ein paar meiner Kolleginnen, die in dieser großen Struktur tätig sind und durchaus auch Erfolge haben. Und auf die muss man sich konzentrieren und dort muss man hinschauen. Und das sind Best-Practice-Modelle, wo auch wir kleineren Strukturen uns was abschauen können und umgekehrt. Und ich glaube, dieses Voneinanderlernen und auch durch Kooperationen zu sehen, was ist der Vorteil und der Nachteil der jeweiligen Größe, das finde ich auch immer sehr angenehm, dass wir hier gut vernetzt sind, sowohl die Pflege als auch die Medizin, und voneinander profitieren.
Mich würde deine persönliche Erfahrung interessieren. Also ich denke, Kulturarbeit, das hat ja fast jede Organisation heutzutage gelernt, dass das was Wichtiges ist. Trotzdem ist mein Eindruck, dass für diese Kulturarbeit beispielsweise in Industrieunternehmen oder vor allem in Dienstleistungsunternehmen auch wirklich dezidierte Zeit zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein Teil deiner Arbeitszeit. Ich sage einmal, das ist eine 40-Stunden-Woche, und von dieser 40-Stunden-Woche ist es ganz normal, dass eine gewisse Anteil, ich sage jetzt einmal 3-4 Stunden in der Woche, genau für diese Themen zur Verfügung gestellt wird. Und mein Eindruck ist aber, dass das im Gesundheitssystem nicht passiert, sondern du musst sozusagen all diese Themen wie Führung, Kulturarbeit, Strategiearbeit als on top machen. Das heißt, es wird einmal deine normale Arbeitszeit, die du hast, für die klassische Arbeit verplant und alles darüber hinaus ist so ein bisschen Goodwill. Und das ist so mein Eindruck, so das eine. Und das zweite, ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich mit jeder zweiten Gesundheitseinrichtung in diesem Land zusammen in einem Dienstleistungssystem. Und sehr, sehr viele Projekte, die wir insbesondere auf dieser Employer Branding Seite machen, also indem wir diese Organisationen unterstützen, attraktiver Arbeitgeber zu sein, es scheitert fast immer an den Budgets. Das heißt, du startest ein Projekt, du machst den ersten Schritt, den zweiten Schritt und jeder sagt, okay, und jetzt wäre der dritte Schritt wichtig und notwendig und dann gibt es einfach kein Budget dafür. Das sind Prozesse, die ich außerhalb des Gesundheitssystems so nicht kenne. Wie erlebst du das? Kannst du uns da ein paar Insights sagen?
Ja, das ist tatsächlich so, nicht? Weil, wie gesagt, sowohl der Sozialbereich, also Langzeitpflege, mobile Pflege, als auch die Krankenhausleistungen sind auf Leistung finanziert und nicht aufs Umfeld, was diese Leistung braucht. Und das ist wirklich eine Riesenherausforderung als Unternehmen, auch auf diese Themen wie Employer Branding, Recruiting, Onboarding, Kulturarbeit, Budgets herauszuholen, weil wir sie ja von der Leistung abzwacken müssen. Das heißt, unsere Tarife sind für die Bewohner da. Und natürlich auch für ein bisschen Verwaltung. Das ist eh klar, das braucht man. Aber für große Kampagnen muss man schon schauen, wie man die dann finanziert. Und das ist schade. Und das ist auch oft in den Tarifverhandlungen so, dass man versucht, das halt auch als Projektförderungen zu bekommen. Aber natürlich, wenn kein Geld da ist, dann ist das, was man am meisten sofort und als Erster nicht macht. Ein Fehler. Wir versuchen es im Haus der Barmherzigkeit ein Stück weit anders. Unsere Kampagnen sind groß, aber wie soll ich sagen, also ich finde sie sehr effizient, weil wir mit wenig Einsatz versuchen, das Beste zu tun. Und wir tun es aber trotzdem, auch wenn es mal zwickt. Und je nachdem, welche Trägerverantwortlichkeiten halt auch und Aufsichtsräte und sonstige Räte hier natürlich auch ein Wort mitzusprechen haben, wird das wahrscheinlich woanders schwieriger sein.
Also das ist wirklich meine Erfahrung, dass sozusagen, obwohl alle Seiten erkennen, wie wichtig das nicht ist, es dann einfach an den Ressourcen scheitert. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass du wahrscheinlich über diesen Umweg aber die auf anderen Seiten total Kosten wiederum ersparen würdest. Weil wenn ich es schaffe, wie gesagt, über gute Werte, über gute Motivation zu arbeiten, reduziere ich meine Fluktuation etc. etc. Also es hat ja immer eine Umwegsrentabilität. Eine andere Frage, die mir extrem auffällt und ich glaube, das ist auch typisch für den Gesundheitsbereich, vielleicht auch beispielsweise für das Lehramt, da sehe ich das ähnlich, ist diese Selbstausbeutung von Menschen. Ja, also ich habe auch hier in meinem persönlichen Umfeld einen Fall, wo ebenso diplomierte sozusagen Pflegeperson in einer verantwortungsvollen mittleren Managementrolle eingesetzt war, aufgrund selbst zwei Kinder de facto nur einen Teilzeitvertrag haben wollte. Es war relativ klar, dass das Arbeitspensum in dieser Zeit aber nicht bewältigbar ist. Und trotzdem hat man es so gemacht. Gründe gibt es vielfältig dafür und hat gesagt, naja, es wird schon irgendwie gehen. Ja. Am Ende des Tages ist es nicht gegangen und das ist leider auch mit einer großen Frustration für alle beteiligten Seiten dann zu Ende gegangen. Aber das hat mir wieder mal so gezeigt, dass ich glaube, sehr viele Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, extrem hoch intrinsisch motiviert sind, aber die dann natürlich eine sehr, sehr hohe Gefahr haben der Selbstausbeutung, der Eigenausbeutung und diese Grenzen selber nicht setzen. Und ich persönlich glaube, dass darin ein großer Grund dieser relativ hohen Dropout-Rate auch liegt, oder? Wie siehst du das? Wie hast du das erlebt über diese vielen Jahre?
Ja, also das ist sicher eindeutig so, wenn es unflexible Arbeitszeitmodelle gibt oder eben weil halt die Organisation seit 50 Jahren diese Art der Struktur festgelegt hat und es nicht änderbar ist, weil auch vielleicht irgendwelche Behörden dahinter stehen, die das halt so wollen, dann wird das sehr eng für die Kolleginnen und Kollegen, die mal eine Lebensphasen haben, wo sie sagen, ich mag mal mehr, mal weniger. Und das ist halt auch ein Dilemma, dem man aber eigentlich relativ leicht entgegenwirken kann. Und wir beschäftigen uns halt im Management auch mit der geteilten Verantwortung sehr stark. Also ich sehe ja auch gerade im Pflegemanagement, es ist eben eine Riesengruppe an Menschen, die wir brauchen, damit die vielen Menschen auch gut betreut werden können. Und dass die jetzt die alle Wunderfuzzi sind, da gibt es einen Pflegedirektorin oder einen Pflegedirektor und der soll dann für alles verantwortlich sein. Es gibt zwar ein mittleres Management, aber wenn die auch nicht die Ressourcen haben, wird das alles eng. Und wir gehen jetzt einmal den Weg der geteilten Verantwortung. Also wir versuchen Management und Fachlichkeit ein Stück weit aufzudehnen und zu sagen, die zwei Säulen braucht es. Und die Manager sind halt für den organisatorischen Teil stark verantwortlich und die Pflegeentwicklungsteams leiten, sind für die fachliche Entwicklung und Qualifikation verantwortlich. Und das zeigt sich momentan als sehr, sehr erfolgreiches Modell. Warum? Weil auch die Menschen, die derzeit im Management sind, vielleicht auch einmal wechseln wollen und sagen, ich gehe jetzt einmal in die Pflegeentwicklung und Beratung, da kann ich meine Lebensphase besser steuern als jetzt im Top-Management, wo es eh immer um Akut und Not und Ausfall geht. Mhm. Ja. Also mehrere Dinge anzubieten, wo die guten Top-Experten sich dann für die nächsten Phasen gut fühlen und das auch gut umsetzen können, das finde ich, ist extrem wichtig. Und zusammen haben sie ja auch abgeschaut von den Nicht-Gesundheitseinrichtungen, weil dort ist das gang und gäbe, dass man nicht immer auf derselben Position bleibt. Und nur nach oben ist man, kann man Entwicklung gehen, sondern dass wir das auch in der Matrix sehen, dass wir das durchaus in neuen Funktionen, wir sind auch sehr kreativ, wenn wir sehen, es kommt jetzt eine Aufgabe auf uns zu, da haben wir die Experten noch nicht, dass wir hier auch Rollen schaffen, um hier weiterzukommen. Ja.
Also ich glaube, dass diese Trennung in einer quasi fachlichen Führungsrolle, Weiterentwicklungsrolle und in einer disziplinarischen oder organisatorischen, ich glaube, das ist sicher ein Schlüssel zum Erfolg und du kannst viel flexibler einerseits auf Lebensmodelle Rücksicht nehmen und andererseits, ich glaube, es will auch nicht immer jeder disziplinarisch führen. Ja, also das ist ja auch etwas, man will es vielleicht mal eine Phase, aber man will es nicht sein ganzes Leben lang. Ja, also von dem her, das ist durchaus für mich total nachvollziehbar. Ich hätte jetzt noch so eine Frage. Wir nähern uns ja schon wieder fast dem Ende unseres Podcasts. Aber ich hätte noch so eine Frage. Jetzt bist du ja verantwortlich quasi für stationäre Pflegeeinrichtungen. Wie siehst denn du das ganze Thema der mobilen Pflege? Ja, die hat ja doch wieder ein bisschen andere Rahmenbedingungen und Herausforderungen. Trotzdem glaube ich ja, dass mit diesem, wie sagt man so schön, Pflegetsunami, der da einfach demografisch auf uns zukommt, wahrscheinlich hat diese mobile Pflege der Bereich ist, der einmal ein Gros dieser Herausforderung abfedern muss. Denn wir versuchen ja, die Menschen möglichst lang in ihren Umfeldern zu belassen, wo sie sind. Das heißt, die stationäre Pflege ist ja immer dann quasi erst der letzte Schritt, zumindest demografisch gedacht. Wie sieht dort die Situation aus? Wie schätzt du das dort ein?
Ja, die mobile Pflege ist natürlich auch ein sehr spezieller Bereich und man muss unterscheiden zwischen Betreuung und Pflege. Es wird oft so ein bisschen vermischt miteinander, auch die Diskussion um die 24-Stunden-Betreuung. Das sind viele Themenfelder, die durchaus auch Menschen übernehmen können, die keine Grundausbildung in einem Pflegeberuf haben. Also wo es um hauswirtschaftliche Unterstützung geht, wo es um Begleitung zum Arzt geht, so ein bisschen Haushaltsmanagement, Einsamkeit, also eine unserer Riesenseuchen der Gesellschaft ist eigentlich sind die einsamen Menschen, die zu Hause eigentlich niemanden mehr haben, mit dem sie ihre gesellschaftlichen Dinge besprechen können. Also wenn man das einmal herausklamüsert und sagt, um was geht's jetzt eigentlich dann in der mobilen Pflege tatsächlich noch, dann sind wir schon bei einem wahrscheinlich Drittel der derzeitigen Aufwände, die, wenn wir über mobile Pflege reden, tatsächlich Pflegepersonen zu leisten haben. Der Rest sind Betreuungsleistungen. Und ja, die mobile Pflege ist für mich neben der Langzeitpflege die Königsdisziplin, weil das sind wirklich Menschen, die alleine vor Ort Entscheidungen treffen müssen, die oft durch Umwege zu einem Rezept beim Hausarzt kommen. Also könnte man vieles verbessern, dass die ein einfacheres Leben haben. Und was die mobile Pflege halt auch hat, die hat Herausforderungen der geteilten Dienste, weil die Menschen zu Hause wollen in der Früh und am Abend, dass jemand kommt und nicht um 11 Uhr am Vormittag, wo eigentlich dann alle schon gerne fertig gefrühstückt hätten und versorgt sind. Das heißt, die Menschen haben dazwischen Zwickeldienste, also die haben frei 2-3 Stunden. Manche mögen das, weil sie eben Kinder haben und dann zum Mittag auch zu Hause sind, viele aber nicht. Und hier braucht es Kooperationen, also auch hier wieder stationär mit mobil vielleicht auch ein Stück weit mehr zusammenzuhängen. Ja. Also ich überlege gerade mit einem Kollegen aus der mobilen Pflege ein Kooperationsprojekt zu starten, wo seine Mitarbeiter bei uns die Mittagszeit überbrücken. Okay. Weil wir brauchen wieder mehr zum Mittag, weil okay. wir ja viele Bewohner haben, die Unterstützung bei der Essenseinnahme brauchen oder auch mal eine Runde im Garten spazieren. Und da muss man einfach über die Grenzen denken. Wenn wir in diesen alten Mustern weiterdenken, das ist deins und das ist meins und das mit den Grenzen nach oben noch mehr bauen, das bringt nichts. Wir müssen die abbauen und schauen, wo wir die Ressourcen bündeln und voneinander die Kraft auch schöpfen und für die Bewohner und Klienten zu Hause das Beste rausholen.
Also ich finde diese Trennung, die du jetzt magst, eben in diese Betreuung und die Pflege, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das stimmt sicherlich. Ja. Also ich habe selbst eine Großmutter gehabt, die bis 93 zu Hause leben konnte. Die letzten paar Monate ihres Lebens musste sie dann in ein stationäres Heim, weil sie schwer dement war. Aber das hat eigentlich schon sehr, sehr lange gut funktioniert, aber es waren eben diese einfachen Dinge, nicht? Weil es war ein gewaschen zu werden, Essen einnehmen, das konnte sie eigentlich immer selbst, aber es zuzubereiten, also diese Dinge zu tun. Ich glaube, das sind schon sehr große Herausforderungen, die da schon da sind, aber die sicher noch stärker kommen. Wenn wir da noch jetzt so die nächsten 3 bis 5 Jahre vorausschauen, was glaubst du, was sind so die 2, 3 großen Herausforderungen, der wir uns stellen müssen?
Es gibt zu wenig junge Menschen für die Betreuung der alten Menschen. Das wissen wir und auch der chronisch Kranken. Gott sei Dank, die Medizin ist top. Das heißt, wir werden einfach älter und wir werden aber leider nicht gesünder älter. Also Prävention ist sicher ein Riesenthema. Auch die Pflege kann zur Prävention ganz viel beitragen. Also hier die Finanzierung auch der öffentlichen Hand, der Präventionsleistungen. Das ist für mich eine Riesenherausforderung, weil da ist wenig in Aussicht. Regierungsprogramm würde vieles bieten. Schauen wir, was kommt. Das Zweite ist, dass die Ausbildungseinrichtungen forciert worden sind. Also Wien, der Stadtrat hat wirklich toll, super viele Ausbildungsplätze hochgefahren, aber es gibt keine Praktikumsplätze. Das heißt, die Menschen werden ausgebildet und haben aber eine schwache praktische Seite. Weil wir sind ja jetzt nicht mehr stationäre Einrichtungen und Krankenhausstationen, dass die Auszubildenden auch praktisch ausgebildet werden. Also man schaut immer auf eine Seite, vergisst aber, dass es immer eine zweite gibt. Also hier auch noch einmal die Gesamtsituation der Ausbildungskapazitäten anzuschauen und was braucht es tatsächlich in der Zukunft von was? Wir haben ganz viele Qualifikationsstufen und Gesundheitsberufe und hier muss man auf jeden Fall nochmal schauen, eben die Unterscheidung zwischen Betreuungsleistungen und Pflegeleistungen, um hier gezielter auch in die Entwicklung zu gehen. Und es braucht auch Geld für Stipendien. Also wenn ich daran denke, dass wir jetzt die Bildungskarenz nur mehr schwer bis gar nicht mehr ermöglichen können, dann heißt das wiederum für die Einrichtungen, die ihre Mitarbeiter ausbilden wollen, dass wir hier wieder finanzielle Sorgen haben werden, die zu unterstützen während ihrer Zeit der Ausbildung. Also es sind einfach viele Faktoren. Und es ist die Menge, die da auf uns zukommt. Wir haben einfach eine riesen demografische Entwicklung bei den alten, hochaltrigen Menschen, vor allem der Demenz auch. Das heißt, wir brauchen mehr teilstationäre Einrichtungen, die genau das abfangen, aber auch nicht für immer. Wenn dieser Peak sich abflacht, was machen wir dann mit diesen ganzen Einrichtungen? Also eigentlich müsste man bauen, dass das dann nach 10 Jahren wieder in Wohnbau übergehen könnte. Also es sind Facetten, die sind richtig herausfordernd. Und die Politik und auch wir Krankenhausträger und Sozialträger müssen da gemeinsam hinschauen, was braucht es wann zum richtigen Zeitpunkt.
Meine These ist ja immer, die Welt ist so komplex geworden, dass länger wie 3 bis 5 Jahre vorauszuschauen fast unmöglich geworden ist. Also ich glaube, ich verstehe schon, wenn man Bauwerke baut, dann muss man einen anderen Horizont anwenden. Aber heutzutage jemand, der sagt, ich traue mir zu, eine Aussage zu tätigen, was in 20 Jahren ist, ich glaube, das kann einfach niemand. Wir wissen ja trotzdem auch nach wie vor nicht, was auf dieser Migrationsseite weiterhin auf uns zukommt. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt, das ist eine Wiener Zahl, nicht wahr, aber gelesen in diesem letzten Stadtentwicklungsbericht, den Sie veröffentlicht haben, wo Sie eben annehmen, dass Wien auf 2,2 Millionen Menschen wächst. Sie schreiben aber dazu, das könnten aber auch 100.000 mehr oder weniger sein. Ja? Also ich meine, das sind ja schon große, große Zahlen, wenn man das wieder als Stichwort auf ein Gesundheitssystem beispielsweise umlegt. Vorteil ist, dass doch der Großteil der Zuwanderung eher jung ist. Also das hilft uns vielleicht dann, hier auch gewisse Ressourcen dazu zu bekommen, die wir dann später auch einsetzen können. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Schluss unseres Podcasts würde ich gerne wieder unseren Wordrap starten. Liebe Andrea, du hast drei Fragen gezogen am Beginn unseres Gesprächs. Du kennst sie nicht, die so ein bisschen noch einmal versuchen werden, die einen oder anderen Insights aus deiner privaten und persönlichen Erfahrung sozusagen hervorzukitzeln. Ich darf dir einfach die drei Fragen vorlesen und würde dich immer um eine kurze, spontane Antwort bitten. Die erste Frage unseres Wordraps ist das letzte Buch, das ich gelesen habe.
Hoffnung.
Möchtest du noch was dazu sagen zu dem Buch?
Da kann ich ganz viel dazu sagen. Nein, es ist einfach natürlich jetzt in der Welt der absoluten Fragezeichen, dass sowas überhaupt sein kann, wie es gerade ist. Bin ein Mensch, ich beschäftige mich viel mit meiner mentalen Gesundheit. Aussichten und Beschreibungen, wie man für sich einen Weg findet, mit den jeweiligen Situationen umzugehen. Und für mich ist das Wort Hoffnung und das, was ich persönlich dann dahinter sehe, ganz wichtig.
Die nächste Frage: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere?
Wow. Was meine große, also es war sicher Corona. Von heute auf morgen für so viele Menschen verantwortlich zu sein und dafür zu sorgen, dass wir die wenigsten verlieren, das war eine richtig arge Herausforderung, aber auch eine große Chance zu sehen, wie stabil in Wirklichkeit das System ist. Wir haben alle zusammengeholfen und das zu bewerkstelligen innerhalb kurzer Zeit war richtig, richtig krass.
An meiner Arbeit mag ich.
Ich mag mein Team, meine Kollegen, ich mag einfach unsere absolut tolle Unternehmensatmosphäre. Es ist eine Wertschätzung, es ist ein Wohlwollen, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, eben Herausforderungen zu meistern. Und was ich an meiner Rolle gern mag, ist, dass ich auch Entscheidungen treffen kann, wo ich weiß, dass wir das partizipativ und auch zielorientiert gemeinsam angehen. Also das mag ich wirklich gern.
Liebe Andrea, vielen Dank für deine tollen Insights, für deine persönlichen Erfahrungen, die du mit uns heute geteilt hast. Ich selbst habe wieder sehr viel mitnehmen können und viel gelernt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, auch für Sie war heute das ein oder andere dabei, zum Nachdenken, zum Weiterdenken und vielleicht auch den einen oder anderen Schluss daraus zu ziehen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie wieder bei einem unserer nächsten Podcasts begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, Martin Meyer.